Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Die Welt ist aus den Fugen. So lautet der Titel eines Buches des kürzlich verstorbenen Publizisten und Nahostexperten Peter Scholler-Thur. Und das lässt sich mit Sicherheit auch über die derzeitige Situation in vielen Ländern des Nahen Ostens sagen. Was Ende 2010 als arabischer Frühling so hoffnungsvoll begann, ist in vielen Staaten umgeschlagen in Gewalt und Chaos. Leidtragende der Umbrüche sind auch die christlichen Minderheiten. Über die Lage im Nahen Osten und mögliche Entwicklungen sprechen wir heute mit Oliver Maxan. Er ist Nahostkorrespondent der katholischen Tageszeitung Die Tagespost und von Kirche in Not. Grüß Gott, Herr Maxan.
Herr Niggewöhner, ich grüße Sie.
Ja, Herr Maxan, Sie haben, das ist noch gar nicht lange her, Ende September in Genf an einer Konferenz der Vereinten Nationen über die Zukunft der Christen im Nahen Osten teilgenommen. Gäste dabei waren auch hochrangige Vertreter der lokalen Kirchen aus verschiedenen Ländern im Nahen Osten. Was war denn so der Grundtenor dieser Reden, die dort gehalten wurden?
Ja, das war eine Konferenz, die also auch mit Hilfe von Kirche in Not organisiert worden ist, anlässlich der Vollversammlung des UN-Menschenrechtsrates. Und als gewissermaßen Veranstaltung am Rande wurde diese Konferenz organisiert, um die Diplomaten zu informieren. Der Tenor der Patriarchen und Bischöfe, die da waren, war natürlich der, wir brauchen Hilfe und zwar sofort. Also der Schwerpunkt lag vor allem auf dem Irak, wo die Situation also nochmal akuter ist, vielleicht als in Syrien. Und da ging es vor allem um zwei Dinge. Einmal die unmittelbar nötige humanitäre Hilfe. Der Winter im Irak steht bevor mit starken Regenfällen, teilweise auch Schnee. Dann aber auch natürlich eine politische Lösung und eine militärische Komponente, damit die Christen wieder in ihre Heimatregionen zurückkehren können, natürlich auch alle anderen. Und um hier endlich eine Befriedung der Region herbeizuführen.
Das alles beherrschende Thema zurzeit sind die Erfolge der radikal-islamischen Gruppierung Islamischer Staat. Und die Vertreter der Kirchen, die hatten ja in der Vergangenheit immer vor einem militärischen Eingreifen gewarnt. In Genf, wo sie waren, waren aber jetzt auch Sätze zu hören wie IS, also der Islamische Staat, muss unbedingt gestoppt werden oder auch Extremisten lassen sich durch Dialog nicht stoppen. Was hat denn zu diesem Umdenken geführt?
Naja, also ich meine, die katholische Kirche hat jetzt noch nie also den grundsätzlichen Pazifismus vertreten. Es gibt ja die Lehre vom gerechten Krieg, die Gewaltanwendung unter sehr restriktiven, bestimmten Umständen ermöglicht. In der Vergangenheit haben sich die Päpste also gegen konkrete Militärinterventionen ausgesprochen, wie zum Beispiel die amerikanische Invasion des Irak im Jahr 2003. Diesmal ist es aber so, dass also offensichtlicherweise hier ein wirklich ungerechter Aggressor ist, der gestoppt werden muss. So hat sich auch Papst Franziskus vernehmen lassen. Und es ist tatsächlich so, dass also unisono Nunzien, Kardinäle, auch Patriarchen jetzt einsehen und sagen, mit Dialog, mit guten Worten ist ISIS nicht zu stoppen. Also hier kann tatsächlich nur noch die Sprache der Gewalt angewandt werden. Natürlich auch hier im Rahmen humanitärer, völkerrechtlicher Grundsätze. Also das schließt also wahllose Flächenbombardements aus, die auch die Zivilbevölkerung treffen würden. Aber es ist offensichtlich, ISIS kann nur durch militärische Gewalt gestoppt werden.
Diese Gruppierung ist ja gewissermaßen immer noch ein Rätsel. Es war zunächst nur eine von vielen Oppositionsgruppen im Irak und auch in der Opposition zu Präsident al-Assad in Syrien. Was hat denn IS in so kurzer Zeit so stark werden lassen?
Also zunächst mal kann man vielleicht ganz grundsätzlich sagen, ihre Radikalität. Also das ist etwas, was vor Ort durchschlägt und gleichzeitig eine hohe Anziehungskraft ausübt auf Dschihadisten aus aller Welt. desto radikaler die Gruppe ist, desto attraktiver ist sie. Und diese beiden Dinge, also einerseits die Ruchlosigkeit, also die selbst Al-Qaida abgestoßen hat, und andererseits diese Attraktivität dann für ausländische Dschihadisten, hat natürlich dazu geführt, dass das ja wie so ein Schneeball immer größer geworden ist. Und dass ISIS, die ja eigentlich aus dem Irak kommt, diese Gruppe, quasi durch die Eroberung syrischen Territoriums, also sich sowohl ins eine wie auch ins andere zurückziehen konnte und anders als andere Gruppen, also gewissermaßen jenseits und diesseits beider Grenzen agieren konnte.
Haben die USA und auch andere Länder dieses Phänomen unterschätzt?
Ja, das haben sie, das hat der amerikanische Präsident ja auch selbst zugegeben. Natürlich hat man das lange unterschätzt. Also man halt hielt ISIS halt für eine der seit spätestens Anfang 2013 immer stärker werdenden dschihadistischen Gruppen in der Region. Aber man war natürlich völlig überrascht von der Wucht jetzt der Expansion, die ISIS spätestens seit der Eroberung Mosuls im Juni diesen Jahres genommen hat.
Nun hat man ja eine Koalition gebildet. Über 40 Nationen möchten sich daran beteiligen. Es geht nicht nur um militärische Schläge. Man will diese Gruppierung auch gleichsam ausbluten. Funktioniert das denn oder wo bekommen die noch ihren Nachschub her?
Ja, das macht eben das Besondere von ISIS aus. Also ISIS ist gewissermaßen eine Mischung aus Al-Qaida und Hisbollah. Die libanesische Hisbollah ist auch nicht nur einfach eine Miliz oder eine Terrororganisation, je nachdem, wie man es einschätzen will, sondern die ist auch eine Wohlfahrtsorganisation. Und das ist natürlich gewissermaßen auch ein Charakteristikum von ISIS, dass sie quasi staatliche Strukturen aufbauen. Das heißt, zum einen können sie sich dadurch in ihrem Gebiet stabilisieren und zum anderen generieren sie auch gewissermaßen Einkünfte. Also zu nennen ist hier vor allem natürlich der Abverkauf von Öl. Die Gebiete, die ISIS erobert hat, die beherbergen teilweise große, bedeutende Ölfelder und dieses Öl wird bislang zum Beispiel illegal in die Türkei verkauft. Und das sorgt natürlich dafür, dass also ISIS bis zu 3 Millionen Dollar täglich nach Schätzungen verdient hat, allein an diesen illegalen Ölverkäufen. Hinzu kommt, dass man also massenhaft Banken überfallen hat in den eroberten Gebieten und mit beträchtlichen Bargeldmitteln. Nach wie vor spielt eine Rolle natürlich die Unterstützung aus dem Ausland, aber das war für ISIS wohl nie entscheidend. Also spätestens aber seit dem Fall Mosuls und seitdem man diese großen Gebiete kontrolliert, ist man von ausländischen Finanziers eigentlich in dieser Weise nicht abhängig. Das heißt, ISIS generiert gewissermaßen seine finanziellen Ressourcen selbst und das ist natürlich auch ein ganz entscheidender Ansatzpunkt, um ISIS zu schwächen.
Sind denn die Staaten, die jetzt in diese Koalition eingebunden sind, die muslimischen Staaten der Region, mit Überzeugung dabei, weil IS mittlerweile auch für sie selbst zu einer Gefahr geworden ist? Oder sind sie da eher widerwillig hineingeraten auf Druck der USA?
Also es ist möglicherweise beides. Es gab sicherlich massiven Druck der Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten wollten sich jetzt bezüglich ISIS nicht allein engagieren, eben aufgrund der schlechten Erfahrungen, die man im Irak 2003 gemacht hat und vor allem, weil in den USA selber also ein amerikanischer Alleingang nicht zu verkaufen gewesen wäre. Deswegen wollte man eine möglichst breite Koalition aufstellen und vor allem dann die sunnitischen Staaten der Region mit ins Boot holen. Aber es ist wahr, dass also Länder wie Saudi-Arabien, auch Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, natürlich erkennen, welche destabilisierende Funktion ISIS ausübt und dass sie natürlich trotz mancher ideologischer Parallelen im Grunde selbst gefährdet sind. Also ISIS ist eine Gruppierung, die auch mit der saudischen Königsdiktatur nicht einverstanden ist und ihren Wirkungsbereich weit über das bisher eroberte Gebiet hinaus sieht. Das heißt, die Saudis haben erkannt, dass ISIS sie bedroht. Es gibt in Saudi-Arabien in der Bevölkerung große Unterstützung für die Gruppe. Und wenigstens könnte ISIS für die Saudis, so wie Al-Qaida, in den Jahren 2000 ein terroristisches Problem zu Hause werden. Und deswegen möchte man eben das Problem irgendwie in den Griff bekommen.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Heute ist der Nahost-Korrespondent Oliver Maxan unser Gast, mit dem wir vor der Pause schon über die Gewalt in Syrien und im Irak gesprochen haben, auch über die Gründe des Erfolgs für die Terrororganisation Islamischer Staat. Jetzt, Herr Maxan, würde ich gerne wissen, welche Rolle die Türkei in dieser ganzen Gemengelage spielt. Die Türkei hat sich ja beim Kampf gegen IS bisher merkwürdig passiv verhalten. Was sind denn die Gründe dafür? Liegt das vor allem daran, dass man die Kurden als das größere Übel im Vergleich zu diesem Kalifat in nächster Umgebung sieht?
Also das ist sicherlich ein ganz entscheidendes Element, also dass die Türkei natürlich in einer gewissermaßen in einem Dilemma steckt. Also was man der Türkei, was man immer wieder hört dieser Tage, sie sind sicherlich keine geborenen Freunde der ISIS-Terroristen, aber sie haben natürlich schon erkannt, dass es da manche Interessenkonvergenz gab. Grundsätzlich aber gibt es eben das Dilemma, wen sollte man eher bekämpfen, die Kurden oder ISIS? Hinzu kommt aber natürlich, dass gewissermaßen die Türkei spätestens seit 2011 eigentlich eine andere Einschätzung des Syrien-Konflikts gewonnen hat, als ihn die USA heute haben. Nach wie vor ist für Ankara prioritär die Absetzung Assads. Das möchte der Westen auch. Jedenfalls war das in den Jahren 2011 bis 2012, 2013 ganz oben auf der Agenda. Aber mittlerweile hat man eben in westlichen Hauptstädten den Eindruck gewonnen, dass jetzt der Kampf gegen ISIS viel dringender ist, weil er eben die ganze Region ergreift und sich nicht mehr auf ein Land begrenzen lässt. In Ankara möchte man gewissermaßen, dass die Vereinigten Staaten einerseits den Kampf gegen ISIS führen, aber gleichzeitig auch eine überzeugende Überlegung haben, wie man eben die Beseitigung des Assad-Regimes voranbringen kann. Dafür gibt es in Washington keine Überlegungen. Alles ist da sehr langfristig und deswegen zögern die Türken nach wie vor, sich jetzt in Syrien und besonders im Hinblick auf die Stadt Kobane zu engagieren.
Man hat ja lange Zeit von einer Allianz zwischen der Türkei und Israel gesprochen. Ist das passé?
Ja, das ist passé. Also die beiden Länder haben sich völlig überworfen. Das hat vor allem mit der Türkei zu tun. Die Türkei unter dem damaligen Premier Erdogan, dem heutigen Staatspräsidenten, hat also eine Neuausrichtung ihrer Außenpolitik vorangetrieben und sich jetzt nicht vom Westen abgewandt, aber erkannt, dass oder beziehungsweise geplant, dass sie die Rolle einer regionalen Großmacht wieder anstrebt, also quasi eine neo-osmanische Renaissance. Und deswegen musste Ankara gewissermaßen im Zuge des arabischen Frühlings sich an die Spitze der Bewegung stellen und hat allerhand sunnitisch-islamistische Bewegungen unterstützt, wie zum Beispiel die Muslimbrüder in Ägypten, aber auch die Hamas in Gaza. Und das hat dazu geführt, dass hier natürlich sich die Interessen mit Israel gekreuzt haben, sodass das Verhältnis beider Länder heute, also wie gesagt, vor allem aufgrund der Änderung der türkischen außenpolitischen Ausrichtung, also massiv gelitten hat.
Mhm. Sie haben eben gesagt, primäres Ziel der USA sei es, die Regierung von Assad zu stürzen. Müsste da nicht das Beispiel des Irak, als man Saddam Hussein stürzte und das Land danach im Chaos versank, ein warnendes Beispiel sein?
Na gut, das ist ja schon passiert. Ich meine, also Assad kontrolliert ja nur noch vielleicht ca. 40%, 45% vielleicht des syrischen Territoriums. Das Land ist ja längst in tausende Territorien verfallen, die von Clans und Warlords kontrolliert werden und jetzt eben zunehmend auch von ISIS im Norden und im Osten. Natürlich, davor hat man immer gewarnt. Das Problem war vor allem, dass mit dem Sturz Assads keine überzeugende Alternative gegeben war, die gewissermaßen das Land hätte übernehmen und stabilisieren können. Das ist längst passiert. Mittlerweile, glaube ich, ist der Sturz Assads nicht mehr die Priorität der USA. Sie würden es nach wie vor begrüßen, wenn ein anderes Regime installiert würde, vor allem weil sie glauben, dass gerade die Person Assads ein großes Hindernis ist, dass die verschiedenen Gruppen zueinander kommen. Aber tatsächlich aktiv unternehmen sie momentan relativ wenig. Also Sie erinnern sich im vergangenen August, September, als Obama kurzzeitig einen Luftschlag in Syrien erwog, als Vergeltung für den mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen durchs Assad-Regime. Seitdem ist nichts mehr geschehen. Diese Luftschläge haben nie stattgefunden. Man hat sich auf einen Chemiewaffendeal mit den Russen geeinigt und die verbliebenen Chemiewaffen außer Landes gebracht. Und seitdem spricht eigentlich niemand mehr irgendeiner Form von einer amerikanischen Intervention gegen Assad. Deswegen nach wie vor glauben die USA eben, dass Assad weg muss, wenn man es so platt sagen kann, aber sie unternehmen aktiv relativ eher wenig. Was jetzt passieren könnte, ist im Zuge des Anti-IS-Kampfes beginnt man ja jetzt sogenannte Kämpfer der sogenannten moderaten syrischen Opposition auszustatten. Das sind also im Wesentlichen jetzt keine radikalen oder nicht-dschihadistische Verbände, allerdings das wird noch lange dauern. Ob diese Verbände dann in der Lage sein werden, sowohl mit ISIS als auch mit Assad aufzunehmen, das ist allerdings mehr als fraglich.
Nun hat Präsident Obama aber auch die Vernichtung von IS sich auf die Fahnen geschrieben, auch wenn das sehr lange dauern könnte, wie er sagte. Welche Entwicklung halten Sie denn für wahrscheinlich für die beiden Länder Irak und Iran? Welches Konstrukt?
Gut, das kann natürlich à la longue niemand voraussehen. Also in Irak selbst zum Beispiel laufen ja Bemühungen, tatsächlich eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden. Es ist ja schon mal gelungen, also den Amerikanern nach 2007 die sunnitischen Unterstützer für ISIS wieder auf die Seite der Zentralregierung zu bringen. Seitdem ist viel schiefgegangen. Zu hoffen wäre, dass es auch diesmal möglich ist und dass der Irak in welcher Form auch immer als einheitliches Gebilde erhalten bleibt, weil das wäre nach Meinung eigentlich vieler Beobachter zum Nutzen aller im Lande. Syrien ist schwer absehbar. Also ich meine, in Syrien toben die Kämpfe. Momentan gibt es eigentlich für Assad keinen Grund, in irgendeiner Form auf die Opposition zuzugehen, die zerrieben wird gewissermaßen zwischen ihm und der islamistischen Opposition, also vor allem ISIS, sodass er im Grunde nur abwarten muss. Also politische Gespräche, die es zu Anfang des Jahres ja in Genf gab, die sind kläglich gescheitert. Deswegen also wird der syrische Konflikt noch lange Zeit andauern.
Herr Maxan, ziehen wir die Kreise mal ein bisschen weiter. Der französische Politologe Pierre Hillard, der spricht von einem Plan der USA und auch der EU, den gesamten Nahen Osten nach ethnischen und religiösen Kriterien umzugestalten. Und angebliches Ziel sei es, die Denkweisen der Muslime zu verändern, damit diese die politischen, ökonomischen und auch die philosophischen Prinzipien des Westens übernehmen. Halten Sie einen solchen Plan für realistisch?
Also ich kenne jetzt nicht die Theorie, die Sie jetzt genannt haben. Also es gab schon immer wieder beispielsweise von sogenannten neokonservativen Theoretikern in den USA, die also vor allem im Umfeld des Irakkriegs von 2003 großen Einfluss auf die US-Regierung hatten, die Idee gewissermaßen, den Nahen Osten eben entlang seiner ethnischen und religiösen Linien zu spalten und die Region insgesamt zu schwächen. Und diese Theorie, die können Sie auch also unter den Arabern hier in der Region hören, dass man sagt, es ist ja im Interesse des Westens, dass Syrien zerfällt, es ist im Interesse des Westens, dass der Irak zerfällt. Diese vormals starken Staaten werden schwach, davon profitiert dann vor allem Israel. Ich meine, das sind wir im Bereich reiner Spekulation. Also ich glaube, insgesamt deutet vor allem die jetzige Politik hin, dass man einen einheitlichen Irak will, dass man ein einheitliches Syrien will, aber dass man natürlich Staaten will, die wenigstens politisch derart weit gediehen sind, dass die Mindestmaße von Menschenrechten dort gegeben sind. Also zu meinen, jetzt, es würde da ein finsterer Plan verfolgt, jetzt den ganzen Nahen Osten zu zerlegen. Also das mag im Effekt der Effekt des Irakkrieges von 2003 gewesen sein, aber einen Plan dahinter zu vermuten, das halte ich für hochspekulativ.
Aber besteht diese Gefahr nicht auch in anderen Ländern, wenn wir zum Beispiel in die Mittelmeerregion gucken? Libyen ist ja auch schon nach Gaddafi zerfallen. Und auch in Algerien, da gibt es ja Minderheiten, die aufbegehren könnten. Besteht nicht auch dort die Gefahr, dass Staaten in sich zusammenbrechen?
Na ja, gut, ich meine, überall da, wo sie tatsächlich hochfragmentierte Staaten haben, also ethnisch und religiöse, gibt es natürlich vielfältige Bruchlinien, wenn die Zentralregierung oder die Mehrheitsregierung keine inklusive Politik, also alle Gruppen einschließende Politik fährt. Das hat sich besonders jetzt in Syrien, aber auch im Irak eben gerecht. Für die genannten Staaten, also gerade Libyen zum Beispiel, ist es natürlich so. In Libyen ist ein Diktator gestürzt worden, mit dem man an sich wenig Sympathien haben muss. Aber aufgrund vor allem der tribalen, stammesmäßigen Struktur des Landes war es danach eigentlich nicht möglich, eine von allen Seiten akzeptierte Regierung zu installieren, was jetzt dazu geführt hat, dass in dieses Vakuum immer mehr die Dschihadisten vordringen. Also solche Entwicklungen sind tatsächlich natürlich denkbar. Desto homogener ein Land ist, wie zum Beispiel jetzt Ägypten oder Tunesien, desto unwahrscheinlicher ist es. Aber Länder wie Libyen, aber vor allem natürlich jetzt Syrien und der Irak zeigen, dass Heterogenität natürlich im Nahen Osten gleichzusetzen ist mit Instabilität, wenn es keine starke Zentralregierung gibt.
Eine starke Komponente in der Region ist der Iran. Welche Rolle könnte er bei einer Neuordnung der Region spielen?
Eine ganz entscheidende. Ich meine, also der Iran hat ungeheuer profitiert vom Ausgang des Irakkrieges 2003, als der Erzfeind Saddam Hussein gestürzt worden ist und in der Folge aufgrund der schiitischen Mehrheit im Land, also schiitisch oder schiitisch dominierte Regierungen in Bagdad ans Ruder kamen. Und das gilt insgesamt für die Region. Also der Iran konnte seinen Einfluss massiv ausbauen, was im Gegenzug natürlich zu einer sunnitischen Gegenbewegung geführt hat. Und in Ländern wie Syrien treffen gewissermaßen diese beiden Dominanzbestrebungen aufeinander und entfalten eine ganz blutige Dynamik. Der Iran gewissermaßen wäre ein wichtiger Player, um dieses Pulverfass zu entschärfen und eine Befriedung der Region herbeizuführen. Dazu müssten sich die beiden Seiten, also die sunnitische und die schiitische, angeführt eben einmal durch den Iran und auf der anderen Seite angeführt durch vielleicht Saudi-Arabien, aber auch die Türkei, tatsächlich zusammensetzen und wirklich eine regionale Konferenz machen, die eine stabile Ordnung, auch einen Interessenausgleich für die ganze Region findet. Danach sieht es im Moment leider nicht aus.
Weltkirche aktuell, heute mit dem Thema Neuordnung des Nahen Ostens. Wir haben im ersten Teil unserer Sendung auch schon über die Gewalt der Terrororganisation Islamischer Staat in Syrien und im Irak gesprochen. Und jetzt möchte ich von meinem Gesprächsgast, dem Nahostkorrespondenten Oliver Maxan, wissen, ob denn diese Gewalt von IS kurz- bis mittelfristig auch ihre Auswirkungen hier bei uns in Europa zeigen wird.
Wir bekommen natürlich durch IS auch ein Sicherheitsproblem. Also der IS dringt jetzt nicht direkt vor unsere Grenzen, aber ich meine, das ist ja ein bekanntes Problem, dass also der Islamische Staat auf viele Extremisten auch mit europäischen Pässen, mit deutschen, französischen oder englischen Pässen eine hohe Faszination und Anziehungskraft ausübt. Und wenn diese Leute zurückkommen, dann könnten wir natürlich ein verschärftes Sicherheits- und Terrorismusproblem in Europa bekommen. Und natürlich darüber hinaus haben natürlich auch wir Europäer ein Interesse, dass der Nahe Osten, der jetzt nicht so weit von unserer Haustür entfernt ist, eine Region ist, die einigermaßen stabil ist. Also deswegen betrifft uns das sowohl mittelbar als auch unmittelbar.
Blicken wir noch nach Ägypten, auch ein wichtiger Faktor für die Stabilität in der Region. Die Regierung der Muslimbrüder unter Präsident Mursi wurde ja abgesetzt und die Organisation verboten. Hat sich das Land aus Ihrer Sicht unter der Militärregierung stabilisiert oder positiv entwickelt?
Man kann davon halten, jetzt von den Umständen, wie das passiert ist, also die Absetzung Mursis, die jetzt sicherlich nach westlichen Demokratiemaßstäben nicht astrein war, davon mag man halten, was man will. Insgesamt muss man sagen, dass vor allem für die christliche Minderheit das Maß der Bedrohung, das es unter Mursi oder den Muslimbrüdern gerade schon massiv abgenommen hat, wie überhaupt das Land insgesamt viel stabiler ist. Nun muss man fairerweise auch sagen, dass Mursi auf ganz vielen Feldern große Fehler begangen hat, aber sich natürlich auch sowohl von Seiten der Verwaltung als auch der Wirtschaft massiven Widerstand ausgesetzt sah und es natürlich auch Sabotageversuche gab, also wie beispielsweise Stromknappheit oder Knappheit bei der Versorgung mit Benzin. Diese Dinge haben natürlich jetzt aufgehört, nachdem ein Regime an die Macht kam, mit denen gewissermaßen die genannten Kreise leben konnten. Deswegen gab es schon von daher Stabilität. Insgesamt hat natürlich Ägypten noch einen ganz, ganz langen Weg vor sich. Also die Probleme, die Ägypten im wirtschaftlichen Bereich hat, die hat nicht Mursi gemacht. Die stammen vor allem aus der Zeit Mubarak. Und die zu lösen, das wird noch viele Jahre dauern. Bislang hat sich für den einfachen Mann auf der Straße wenig verändert. Die Preise sind hoch, der Tourismus ist schwach. Ja, die Dinge des täglichen Lebens kosten einfach viel. Als diese schlechte wirtschaftliche Dynamik umzukehren, da wird Sisi noch viel Zeit drauf verwenden müssen.
Die Aufbrüche, die es in der letzten Zeit in der islamischen Welt gab, die waren zumindest aus unserer Sicht hier im Westen ja eher so radikaler Natur. Gibt es eigentlich auch Entwürfe, gesellschaftliche Modelle für eine demokratische Gesellschaft orientalischer Prägung?
Also sie haben ja einigermaßen funktionierende Staaten im Nahen Osten. Also wenn Sie zum Beispiel Länder nehmen wie den Libanon, der permanent fragil ist, aufgrund eben seiner hohen ethnischen und religiösen Verschiedenheit, aber der doch gewissermaßen demokratische Grundsätze hat, ja, wo eben gewählt wird in fairen Wahlen und so. Also so völlig absurd ist oder so völlig unbekannt ist eine Demokratie, mit dem, die nach dem Modus Mehrheit-Minderheit verfährt, hier nicht. Und wir haben natürlich in allen Ländern der Region Minderheiten von jungen Leuten, von nach dem Westen orientierten Leuten, die tatsächlich ein Politik- und Gesellschaftsmodell anstreben, so wie wir es im Westen haben. Das Problem ist allerdings, dass sie bei der Masse der Menschen, also in Ägypten oder auch im Irak, allerdings natürlich überhaupt keine demokratische Verankerung haben und hier vor allem gewissermaßen die Zugehörigkeit zur eigenen Religionsgruppe oder zur eigenen Ethnie entscheidend ist und man Demokratie verwechselt eben mit der Tyrannei der Mehrheit. Das ist das große Problem, in diesen Ländern eben tatsächlich ein Politikmodell zu finden, das die gerechten und rechtmäßigen Ansprüche der jeweiligen Minderheiten mit denen der Mehrheit versöhnt. Das wäre der Schlüssel zu mehr Stabilität in dieser Region.
Kommen wir nochmal auf die Lage der Flüchtlinge zurück. Es sind ja Hunderttausende von Menschen auf der Flucht, insbesondere auch Christen in Syrien und im Irak. Jetzt steht ja der Winter vor der Tür. Was muss jetzt zuvorderst getan werden? Was kann man von Westen aus tun?
Ja, also ganz klar. Ich meine, humanitäre Nothilfe leisten, das heißt warme Kleidung, Behausung. Also beispielsweise in Erbil werden jetzt Container aufgestellt, einfach um die Menschen aus den Zelten rauszuholen. Wie gesagt, die Regenfälle setzen ein, die Temperaturen werden dann sinken und es kann sogar Schnee geben. Das sind natürlich die momentan wichtigsten Dinge. Langfristig natürlich auch versuchen, die Regionen zu stärken, in denen die Christen jetzt Zuflucht gefunden haben, wo sie wohl noch länger sein werden müssen, wie zum Beispiel Kurdistan. Sie müssen sehen, also dass mindestens 120.000 Christen allein und viele hunderttausend Muslime und Jesiden jetzt da Zuflucht gefunden haben. Die Region ist natürlich völlig überfordert, was Gesundheitsversorgung anlangt oder aber auch was die Beschulung der Kinder anlangt. Es gibt gar keine Infrastruktur, so viele zusätzliche Kinder jetzt zu beschulen. Das wären gewissermaßen Dinge, wo der Westen in der Pflicht stünde, hier eben Strukturen zu schaffen, um mit den Problemen jetzt umzugehen, die jetzt anstehen.
Mhm. Halten Sie eine Schutzzone für die christliche Minderheit für realistisch?
Ja, das wünschen sich die Christen. Also es handelt sich ja da nicht um riesige Gebiete. Die Christen sind im Irak eben vor allem im Norden konzentriert, in der Ninive-Ebene einigen Orten drumherum. Also es wird nicht ausgehen und die Christen werden nicht zurückgehen, wenn sie nicht in irgendeiner Form sich geschützt fühlen. Ob es tatsächlich zu einer von der UNO geschützten Schutzzone kommt oder ob andere diese Rolle wahrnehmen, das ist jetzt reine Spekulation. Aber die Notwendigkeit, also tatsächlich einen robusten Schutz zu haben, das ist absolut ist wichtig und da werden die Christen auch nicht davon abrücken.
Hat das Christentum aus Ihrer Sicht insgesamt noch eine Zukunft in den islamisch geprägten Ländern des Nahen Ostens?
Das ist unterschiedlich von Land zu Land. Also ich meine, wenn Sie zum Beispiel nach Ägypten gehen, wo Sie wirklich eine bedeutsame christliche Minderheit haben, ca. 10%, da ist die Situation sicher noch eine andere als beispielsweise momentan in Syrien oder im Irak. Der Irak hat ja quasi seit 2003 nach der amerikanischen Invasion und den Wirren, die dadurch freigesetzt worden sind, also wirklich einen massiven Aderlass hinter sich. Es haben nach Schätzungen etwa 2/3 der Christen in den letzten 10 Jahren das Land verlassen. Jetzt dieser ISIS-Vorstoß, also hat, ich will jetzt nicht sagen, den Todesstoß versetzt, aber natürlich dafür gesorgt, dass noch weniger Christen als vorher eine Zukunft in diesem Land sehen. Und das wird dafür sorgen, dass, wenn jetzt nicht schnell Hilfe kommt und sich die Verhältnisse stabilisieren, natürlich der Exodus weitergeht. In Syrien ist es ähnlich. Dort dauert der Konflikt jetzt seit 3 Jahren an. Aber wenn die Probleme weitergehen, dann werden natürlich vor allem junge Leute, die möglicherweise auch über eine gute Ausbildung verfügen, versuchen natürlich ihr Glück im Ausland zu finden, sei es in der Region, etwa im Libanon, aber sei es vor allem natürlich dann auch im Westen. Also die Zeichen für das Christentum im Nahen Osten sind insgesamt natürlich keine guten, das muss man sehen. Und die Erschütterungen, die aus Syrien und dem Irak ausgehen, die ergreifen natürlich hier jeden, auch wenn er nicht unmittelbar bedroht ist. Also auch die Christen etwa in Jordanien, aber auch Ägypten sehen, was eben ihren Brüdern und Schwestern andernorts angetan wird und fürchten, dass sowas auch ihnen selbst passieren kann.
Herr Maxan, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gern geschehen.
Das war Weltkirche aktuell über die aktuelle Lage und die Neuordnung des Nahen Ostens haben wir heute gesprochen mit dem Korrespondenten Oliver Maxan. Die Hilfe für die Menschen im Nordirak von Kirche in Not läuft bereits auf Hochtouren. Nachdem in der vorvergangenen Woche eine Delegation des Hilfswerks in den Nordirak gereist ist, wurde jetzt in den vergangenen Tagen ein neues Nothilfepaket geschnürt. Tausende vertriebene irakische Christen sollen Essen, Unterkunft, Schulversorgung und auch Kindergeschenke erhalten. Insgesamt ist das Paket 4 Millionen Euro schwer und damit eines der größten in der 64-jährigen Geschichte von Kirche in Not. Es beinhaltet außerdem Hilfeleistungen für die Pastoralarbeit von vertriebenen Priestern und Ordensschwestern. Sie haben es im Gespräch ja auch schon gehört, die Lage ist dramatisch. Das Christentum, besonders im Irak, aber auch in anderen Ländern des Nahen Ostens, steht auf dem Spiel. Und wenn Sie sich über diese Hilfsmaßnahmen informieren wollen, wenn Sie selbst helfen möchten, dann informieren Sie sich bitte auf den Netzseiten von Kirche in Not hier in Deutschland unter www.kircheinnot.de oder Sie können sich auch telefonisch erkundigen, Telefon 089 6424 888 und die 0. Allen, die helfen wollen, auch von dieser Stelle ein herzliches Vergelt's Gott. Das war's für heute. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen einen schönen Tag und eine gesegnete Woche.